Ein Europa nach dem Klimawandel. Eine junge Frau, die alles opfert, um ihren Bruder zu retten. Und ein Ziel, das verboten ist. Gelobtes Land, die dystopische Climate Fiction Trilogie als Podcast. Gelesen von Christine Heimansberg. Kapitel 2. Irgendetwas stimmt nicht. Weder kommt mir eine schimpfende Lieder entgegen, noch sind Stimmen zu vernehmen. Nur ein paar Tauben gurren vom Dach. Ich betrete unseren Hof, der seltsam verlassen scheint. Meine Stiefel geben flappende Laute von sich, während ich über das alte Linoleum in Richtung Küche gehe. Niemand begegnet mir, nicht Mari und auch keine meiner Schwestern. Aus dem Zimmer neben der Küche dringen dumpf die blechernden Geräusche aus unserem alten Fernseher. Ich gehe den Tönen nach. Harold hängt schief in seinem Sessel, Speichel im Mundwinkel, Blick leer. Alles wie immer. Ich gehe zum Fernsehgerät und schalte es ab, um Batterien zu sparen. Unser Strom kommt schon lange nicht mehr aus der Steckdose. Sowohl die Photovoltaikanlage auf dem Dach als auch die Windräder auf den Feldern sind kaputt. Flüchtig fühle ich nach dem Puls meines Vaters, mehr aus Gewohnheit denn aus echter Sorge. Schwach klopft sein Blut gegen meinen Daumen. Ich versuche, einen Hinweis dafür zu finden, warum außer ihm niemand da ist. Die wenigen Möbel stehen an ihrem Platz und das einzige Bild, ein Foto von Harold mit Jama als Baby, hängt schief wie eh und je über dem Fernseher. Das Bild wurde aufgenommen, lange bevor die Ausfälle anfingen, mit denen die Krankheit begann und Harold selbst zum Mobiliar in diesem Haus wurde. Ich vermute, dass ihn ein mutierter Masernvirus befallen hat. Weiß der Himmel, wo er ihn sich eingefangen hat. Normalerweise wird jeder zwangsgeimpft. Ich lasse Harolds Handgelenk wieder los und sehe mich im Erdgeschoss genauer um. So wie die Küche und das Wohnzimmer sind auch die Kammer und die Waschküche menschenleer, aber ansonsten ist alles an seinem Platz. Ich wende mich der Holztreppe zu, die zum Obergeschoss und zu unseren Schlafplätzen führt. Erst linse ich über den Absatz, bevor ich mich hinaufwage. Die vergilbten Raumtrenner hängen gestärkt und unbewegt von der Decke. Hinter dem letzten Tuch lugt der dunkelbraune Rahmen meines Bettes hervor. Ich schleiche die restlichen Stufen hinauf. Links, am Ende des schmalen Ganges, geht James kleine Kammer ab, die er seit seinem 12. Geburtstag im letzten Frühjahr bewohnt. Lida findet, dass der einzige Sohn einen eigenen Raum braucht. Ich schaue hinter jeden Vorhang und hinter jedes Regal. Der Schlafplatz meiner 16-jährigen Schwester Liebes sieht unbenutzt aus, wie immer. Sie achtet penibel darauf, keine Spuren zu hinterlassen. Es gibt keinen persönlichen Gegenstand, keine Falte im Bettlaken. Ich glaube, sie hat nicht einmal einen eigenen Körpergeruch. An ihrem Bett bleibe ich stehen und beuge mich darüber. Nein, nicht die Spur eines Geruchs. Gegenüber von Liebes Bett hängt ein geblümter Vorhang, ein Geburtstagsgeschenk für Keno. Das einzige, das sie je erhalten hat. Mari hat den Stoff auf dem Markt erstanden. Genau genommen waren es einzelne verschnittene Stoffreste, die sie zusammennähte, damit sie einen Vorhang ergaben. Lida hat das Prozedere missmutig verfolgt und gekeift, dass so viel Aufwand für ein Mädchen Unsinn ist. Aber Mari nähte nachts, wenn alle anderen Arbeiten erledigt waren und sogar ohne Licht. So sieht der Vorhang jetzt auch aus, aber Kiyono hat sich so gefreut, als sei das Teil aus reinem Gold. Vorsichtig schiebe ich den Stoff zur Seite, nicht aus Angst, was sich dahinter verbirgt, sondern aus Sorge, dass ich eine der Nähte einreiße. Auch Kienos Bett ist gemacht, aber anders als bei Liebes finden sich überall Gebrauchsspuren. Das Laken ist unordentlich zwischen Matratze und Metallrahmen gestopft, das Kissen liegt schief und das Bein von Fritz, eine Stoffpuppe aus alten Socken, die Kieno von mir geerbt hat, lugt drunter hervor. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Keno mit 19 samt Fritz bei ihrem zukünftigen Mann einzieht. Sie liebt diese Puppe und ich weiß, dass sie mit ihrem Arm einschläft, was sie vehement bestreitet. Mit 14 gibt man so etwas nicht gerne zu und ihre anmutige Schönheit täuscht über ihr kindliches Gemüt hinweg. Aber ich kenne Keno besser als jeder andere in dieser Familie. Die Frage ist nur, wo sie jetzt steckt. Bevor ich James Zimmer betrete, klopfe ich an die Tür, so wie Lida es uns befohlen hat. Keine Antwort. Zaghaft öffne ich die Holztür. Das karge Zimmer ist leer und scheint unberührt. Kurz verharre ich mit der Klinke in der Hand, bevor ich die Tür wieder zuziehe. Ratlos lasse ich mich in der Küche an den großen Esstisch mit der grauen Kunststoffplatte nieder. Das Geschirr steht in den Glasvitrinen, die Töpfe hängen an den Haken, ein Geschirrtuch ist über dem Ofengriff zum Trocknen aufgehängt. Alles ist unauffällig, alltäglich, normal, abgesehen von den fehlenden Menschen. Auf dem Tisch liegt Yames aufgeschlagenes Geschichtsbuch. Offenbar nehmen sie zurzeit den Vorfall durch. Ich sehe mir die Satellitenbilder an, die die Welt vorher zeigten, und fahre mit den Fingern die Staatsgrenzen ab, die heute alle im Meer begraben liegen. Dann blättere ich auf die nächste Seite und überfliege den Text, den ich selber schon in der Schule lesen musste. Doch anders als erwartet trat der Klimawandel nicht sukzessiv ein, sondern in einem einzigen, alles vernichtenden Moment, dem abrupten Abbrechen der Polkappen, dem Moment, den wir heute den Vorfall nennen. Auf den nächsten Seiten folgen Zeichnungen von grauen Wassermassen, in denen Kadaver und zermalmte Gegenstände treiben, darunter Bildunterschriften. Allein in den Küstengebieten starben schätzungsweise 100 Millionen Menschen und im Landesinneren war die Lebensgrundlage durch vernichtete Ernten und verseuchte Böden zerstört. Ich blättere zu der Seite zurück, die ich vorfand, und schiebe das Buch von mir weg. Durch die kleinen Fenster dringt fahles Tageslicht und täuscht eine frühe Dämmerung vor. Die Küchenuhr neben dem Ofen zeigt 16 Uhr. Ich würde gerne schon die Lampe anschalten, aber dann fehlt uns der Strom später am Abend. Es ist merkwürdig, hier ohne die anderen zu sitzen. War ich jemals alleine im Haus? Ich glaube nicht. Ich lausche auf alle Geräusche, aber außer dem Rauschen des aufkommenden Windes und ein paar einsamen Singvögeln ist nichts zu hören. Dann stehe ich auf und trete ans Fenster. Das Land liegt verlassen da, die Felder abgeerntet, als gäbe es hier keine Bewohner mehr. Es ist sinnlos, im Haus zu warten. Ich muss die anderen suchen, bevor die Sonne untergeht. Auf dem Weg hinaus nehme ich einen Schnabelbecher mit Wasser, gebe Harold zu trinken und tupfe den Speichel von seinem Kinn. Die routinierten Handgriffe beruhigen mich etwas. Vom Beistelltisch greife ich die Bügelkopfhörer, setze sie Harold auf und betätige seinen kleinen Player mit zerbrochenem Display. Leise Gitarrenklänge wabern aus den Kopfhörern. Harolds Lieder flackern und ich bilde mir ein, dass seine Augen aufleuchten. Draußen empfängt mich die warme Spätnachmittagssonne. Die Tage werden merklich kürzer, auch wenn die Hitze über die Jahreszeit hinwegtäuscht. Gackernd kommt Lou um die Ecke, der ich ein paar Weizenkörner hinwerfe. Sie rennt herbei und pickt hektisch im Staub. Ich schaue ihr einen Moment zu und muss an Jule denken. »Na, Lou, wo sind die anderen, hm?« Das Huhn hört kurz auf zu picken und legt den Kopf schief. Ich überprüfe seinen Wassernapf und begebe mich auf die Suche. »Keno? Liebes?« Keine Antwort. »Mari?« Ich lausche. Nichts. Ein kurzer Blick in die leere Kornkammer, dann gehe ich auf die andere Seite des Hofes, wo die Sensen fein säuberlich an die Wand gelehnt stehen und der alte Trecker kaum mehr unter den Schlingpflanzen zu erkennen ist. Niemand begegnet mir. Langsam versinkt die Sonne am Horizont. Unschlüssig stehe ich am Gatter zum Feld nach Süden. Wer hier aufwächst, kann sich für eine der beiden Seiten entscheiden. Zusammenrotten und von den anderen nehmen oder zusammenrotten und die anderen abwehren. Wir gehören zur zweiten Kategorie und mir wurde eingebläut, nach Anbruch der Dämmerung niemals alleine die Felder zu betreten, schon gar nicht gen Süden. Von dort kommen die Lungingers, vom Westen die Krupps. Mit zittrigen Händen greife ich das lose Ende des Seils, das die beiden Gattertore zusammenhält, und bemerke, dass das Tor ein Stück offen steht. Jemand ist hier durchgegangen. Sorgsam schließe ich das Gatter hinter mir und laufe los. Im Dämmerlicht sieht jeder Ast, jedes entfernte Gebüsch aus wie ein lebendiges Geschöpf. Ich erschrecke, wenn der Wind Zweige bewegt oder die Wolken Schatten auf den Boden werfen. Dies ist kein Vergnügen und ich ärgere mich über das Verschwinden der anderen. Ich habe den halben Acker überquert, als ich Menschen in der Ferne entdecke. Ich erkenne 4 Personen. Sie scheinen um etwas herumzustehen. Jetzt wenden 2 die Köpfe in meine Richtung und bewegen sich auf mich zu. Ich blicke mich nach einer Deckung um, aber zu spät. Auf dieser freien Ebene haben sie mich auf jeden Fall gesehen. Ich verharre und warte, dass sie näher kommen. »Keno!« Erleichtert laufe ich meiner jüngeren Schwester entgegen, die losrennt. »Ihr folgt Liebes. Dann müssen die anderen 3 Lieder Mari und Yame sein.« Mit verzerrter Miene stürzt Kieno sich mir in die Arme und schon nach wenigen Sekunden ist meine Schulter durchnässt von ihren Tränen. Psst, psst, was ist los? Was ist denn los? Ich versuche, sie von mir zu schieben, doch meine kleine Schwester klammert sich an mir fest. Über ihre Schulter sehe ich Liebes an, die stumm zurückstarrt. Ich verzichte darauf, sie zu fragen, was los ist, denn sie hat seit 2 Jahren kein Wort mehr gesprochen und ihrem Gesicht ist anzusehen, dass sie nicht bereit ist, das nun zu ändern. Etwas vehementer versuche ich, Kieno von mir zu lösen. Kieno, was ist passiert?
Ludewig,
stammelt sie.
Ludewig?
Frage ich. Schluchzend nickt sie. Liebes schreitet mit ausdruckslosem Gesicht an uns vorbei in Richtung Hof.
Geh mit ihr.
Nachdrücklich packe ich Kieno an den Schultern. Macht Feuer, wartet auf uns. Sie nickt wieder und stolpert hinter Liebes her. Dabei schlabbert die Hose um ihre dünnen Beine und ihre Hände ragen weiß und knochig aus den Hemdsärmeln raus. Immer werden ihre Finger klamm und kalt, wenn sie aufgeregt ist. Ich drehe mich um und stapfe weiter über den Acker auf meine Mutter Lida, meine Großmutter und Jame zu. Mein Bruder steht mit hängenden Armen und reglos vor einem Baum. Am Boden knien Lida und Mari und wühlen hektisch in der Erde. Mit einem unguten Gefühl beschleunige ich meinen Schritt. Mari steht auf, während Lida wie hypnotisiert weitergräbt. Vor ihr liegt, blutbesudelt und leblos, Ludewig Lunginger.
Komm runter, komm runter!
Lida zerrt an meinem Bein und ich sinke neben ihr auf die Knie.
Sei nicht so unnütz, grab!
Hilflos sehe ich zu Mari, die nur den Kopf schüttelt. Lida zerrt an meinem Kittel.
Grab, befiehlt sie wieder.
Ich stecke die Hände in die trockene Erde. Vor uns ist eine flache Kuhle, bei weitem nicht groß genug, um einen Menschen, schon gar nicht in der Größe von einem Lunginger, darin zu versenken.
Nein, ich springe auf. Nein, was macht ihr?
Lida steht auf und wankt auf Jame zu. Ihr linkes Bein schleift merkwürdig nach. Sie entreißt meinem Bruder einen Stein und wischt ihn hektisch im Gras ab.
»Du sagst nichts. Du sagst zu niemandem etwas. Hörst du?«
Bleich nickt er. Lida kehrt zurück zum Toten und versucht, ihn in die flache Kuhle zu zehren. In meinem Kopf rauscht es. Wie lange wird es dauern, bis sie ihn holen? Wie viel Zeit ist schon verplempert?
»Wer war dabei?«
»Wir. Wir alle«, antwortet Mari.
»Noch ein Lunginger?«
»Nein.« Ich überlege fieberhaft. Wenn es nicht auf unserem Feld passiert wäre, könnte man es vielleicht für einen Unfall halten. Aber wir können ihn nicht auf das Lunginger-Gebiet schleppen, er ist zu schwer und man würde uns sehen.
Schaffen wir ihn darüber!
Ich zeige zum Baum. Mari und Lida greifen Ludewigs Beine, ich zehre an seinem Kragen und versuche dabei nicht in sein Gesicht zu sehen, das einen überraschten Ausdruck unter all dem Blut zeigt. Mit Mühe schleifen wir den Hünen über den Acker und lehnen ihn an den Baumstamm. Ich sehe mich um. Nichts ist da, womit man ihn abdecken könnte. Die Äste des Baumes sind zu hoch, seine Krone schon fast kahl.
Wir müssen hier weg!
Ich spähe zu Lidas Bein, das einen tiefen Schnitt an der Wade hat und auseinanderklafft. Das Fleisch darunter ist gelb.
Kannst du laufen?
Sie sieht an sich herunter.
Was ist das?
Fragt sie verwirrt. Dann wendet sie sich ab und humpelt zu Jame. Manisch wischt sie ihm über das Gesicht und flüstert auf ihn ein.
Mari schaut hoch zum Himmel.
Noch nichts. Ich folge ihrem Blick und lege den Kopf in den Nacken. Es ist schon fast dunkel. Die Ruhe vor dem Sturm, flüstere ich und dann laut,
kommt!
Mari nimmt Lida beim Arm und zieht sie von Jame weg. Ich gehe zu ihm.
Komm, komm mit mir zurück. Es war Notwehr, ich wollte ihn nicht umbringen, Er hat Lida angegriffen, ich muss doch...
Seine Stimme zittert.
Sie werden mich holen, oder? Sie werden mich holen.
Komm. Ich streiche ihm beruhigend über den Arm. Wir gehen heim.
Sie werden mich holen.
Ich schiebe ihn los. Sie werden ihn holen. Oder uns alle. Langsam zieht die Nacht über uns herauf.
Schneller!
Rufe ich Mari zu, die Lida mit sich über das Feld schleppt. Immer wieder stupst sich Jame an, damit er nicht stehen bleibt. In der Ferne kommt unser Hof in Sicht. Ein Lichtschein flackert hinter einem Fenster und lässt das Haus in der Dunkelheit leuchten wie eine Zielscheibe.
Macht Feuer, wartet auf uns.
Nein, 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 nein! Ich renne schneller, ziehe an Lida und Mari vorbei. Ich muss das Feuer ausmachen.
Lore! Ich drehe mich nicht nach meiner Großmutter um, renne weiter so schnell, dass mir die Lunge aus der Brust zu springen droht, halte nicht an. Der Lärm kommt von hinten. Im Laufen wende ich den Kopf und schaue über die Schulter zurück. Schwarz hebt sich der Schwarm vom lila-roten Horizont ab. Das Blut fließt aus meinen Gliedmaßen, wie ausgewrungen bleibe ich stehen. Der Schwarm fliegt über unsere Köpfe hinweg auf das Haus zu. Die Luft vibriert. Lida und Mari ziehen an mir vorbei. Ich beobachte alles wie in Zeitlupe, sehe ihre aufgerissenen Münder und Augen, aber ich verstehe nicht, was sie sich zurufen. Jame läuft, das Gesicht zum Himmel gereckt, wie blind auf mich zu. Ein Schrei gellt durch die Luft. Lida ist gestürzt. Der Schwarm schwirrt über dem Hausdach und ordnet sich zu immer neuen Formationen. Gefesselt von dem Schauspiel kann ich mich nicht rühren. Lida rappelt sich auf. Mari eilt allem voraus und erreicht fast unseren Hof. Ein Knall zerfetzt die Luft und bleibt darin hängen. Die Welt verlangsamt sich. Maris Körper wird zurückgeworfen wie eine Puppe, scheint sekundenlang im Raum zu schweben, um dann zu Boden zu fallen. Lida, gerade aufgestanden, kippt um wie ein gefällter Baum. Dann erreicht die Druckwelle mich. Alles an mir hebt ab, meine Haare, meine Kleidung, selbst meine Arme schleudern in die Höhe. Ich strauchle rückwärts und halte mich nur mühsam auf den Beinen. Geistgleich durchdringt mich die Welle und spült auf der anderen Seite wieder heraus. Dann wird es still. Das Dach unseres Hauses ist fort. Hohe Flammen lodern an seiner Stelle heraus. Alle Fenster sind zerborsten, dahinter flackert es in der rauchenden Schwärze. Dichter Qualm quillt aus dem Gebäude. Ich schleppe mich zu Lida, die wieder versucht aufzustehen. Meine Hände umgreifen ihre Schultern, ich schreie, kann mich aber nicht hören. Jeglicher Ton ist ausgeblendet. Aus großen, fremden Augen sieht Lida mich an. Vom Haus her nähert sich Mari. Unendlich langsam wende ich ihr meinen Kopf zu und sehe ihr entgegen. Sie fällt vor mir auf die Knie und schüttelt mich. Wortbrocken durchbrechen die dumpfe Stille. Lore, wieder schüttelt mich Mari. Du musst, hörst du, Lore, sieh mich an, Lore. Mit einem Schlag ist alles wieder da. Das berstende Holz des Dachstuhls, das Knistern und Heulen der Flammen, Lidas Schreie, Mari, die zu flüstern scheint. Bring ihn ins gelobte Land, ihr müsst ins gelobte Land, lauf! Sie zieht mich hoch. Lauf! Mari stößt mich davon, ich stolpere, fange mich ab, will rennen. Lauf! Sie wird lauter. Ich kann nicht, ich kann sie doch nicht zurücklassen. Lauf! Maris Gesicht ist verzerrt. Lauf! Mir ist schwindelig, der Ackerboden dreht sich. Jame kauert auf dem Feld. Endlich bewegen sich meine Beine. Ich reiße Jame hoch und zehre ihn am Handgelenk hinter mir her. Ein Pfeifen folgt uns, es kommt vom Haus, vom Feuer, das sich hindurchfrisst. Dazwischen höre ich James Rufe. Mama! Der Klang eines verwundeten Tieres. Mama! Nicht lockerlassend schleife ich Jame von ihr fort. Weg von der Hitze, weg vom brennenden Hof. Erst am Ende des östlichen Ackers bleibe ich stehen und wage mich umzudrehen. Unser Hof leuchtet in grausamer Schönheit weit in die Nacht hinein.